Das Ensemble Zefiro unter der Leitung von Alfredo Bernardini mit dem Allegro aus dem Konzert in E-Dur für Trompete, Violine, Oboe d'Amore, Streicher und Basso Continuo von Karl Friedrich Christian Fasch. Karl Friedrich Christian Fasch hat 1791 die Singakademie zu Berlin gegründet, deren erster Direktor er auch war. Und eben diese Singakademie zu Berlin gilt heute als älteste gemischte Chorvereinigung der Welt. Singen im Akkord, der Chor, das ist der Titel unserer Matinee heute, und da trifft es sich ganz hervorragend, dass der Schriftsteller und Übersetzer Stefan Moster gerade ein Buch zum Thema veröffentlicht hat. Vom Glück im Chor zu singen heißt das, und ich freue mich sehr, dass er uns jetzt an diesem Glück teilhaben lässt. Guten Morgen, Herr Moster.
Schönen guten Morgen.
Herr Moster, jetzt muss ich natürlich gleich mal mit der Tür bzw. dem Titel Ihres Buches ins Haus fallen. Warum macht das Singen im Chor denn glücklich?
Das Singen im Chor macht glücklich, weil es eine Art von Sinnerfahrung ermöglicht. So könnte man das vielleicht sagen. Also man kann sich als Einzelner voll einbringen mit allem, was man hat, mit seinem Körper, mit seinem Atem, seiner Stimme, verbindet sich mit anderen, bildet eine Gemeinschaft und schafft dann zusammen etwas Neues, woran andere ihre Freude haben. Das ist sinnvolles Handeln. Und das fühlt sich gut an, beziehungsweise macht glücklich.
Sie schreiben in Ihrem Buch auch von der therapeutischen Wirkung des Chorgesangs. Also Sie meinen damit psychische, das Glück, aber auch physische Effekte, scheint mir. Welche sind denn das?
Singen ist ein bisschen wie leichtes Sport treiben. Es werden sehr viele Muskeln in Betrieb gesetzt dabei. Also es werden Hormone ausgeschüttet, die sonst in sozialen Situationen aktiviert werden. Es gibt positive Auswirkungen auf den Herzschlag. Es gibt den sozialen Effekt, dass sich Herzen und Gehirne miteinander verbinden, wenn man zusammen singt. Da gibt es auch wissenschaftliche Studien darüber und entsprechende Formulierungen. Also es ist eine Mischung aus körperlichem und psychischem Wohlbefinden, das sich sozusagen über den Gebrauch der Stimme im Dienst der Musik zusammen mit anderen ergibt.
Und da stellt sich ein über das Gruppenerlebnis, in dem jeder für die Gruppe ja zuständig ist, aber sich selbst auch als hoch wirksam fühlt, wie Sie gerade gesagt haben. Das hat auch was zutiefst Demokratisches, oder?
Vielleicht, ich weiß nicht, ob demokratisch so das richtige Wort ist, aber es ist so voraussetzungslos. Also Die Gruppe, die braucht keine Verwandtschaft, die braucht nicht mal Freundschaft, die braucht auch kein Begehren. Die braucht eigentlich nur das Interesse an der Musik und an dem gemeinsamen Singen. Und man muss auch nichts Bestimmtes mitbringen, außer einer gewissen Grundmusikalität beispielsweise. Also man muss nicht bestimmte soziale Voraussetzungen erfüllen, man muss nicht mal besondere körperliche Voraussetzungen erfüllen. Also man kann sein, wie man ist. Das ist übrigens auch so ein Element, das mit Sicherheit dazu beiträgt, dass das Singen glücklich macht. Also allein die Tatsache, dass man seinen Körper nicht in Frage stellen muss, dass man also beim Singen anders dasteht als vor dem Spiegel, glaube ich, kann nur eine positive Wirkung haben.
Ja. Jetzt schreiben Sie in Ihrem Buch ja, dass Chöre im Trend liegen. Allerdings haben Chöre ja auch nicht nur ein gutes Image. Also vielen gelten Singgemeinschaften auch als alt und verstaubt, so ein bisschen Stichwort Gesangsverein. Was entgegnen Sie denen?
Also ich entgegne Ihnen, Sie sollten mal kurz in eine Probe reinschauen. Gerade gestern Abend war ich bei einer Chorprobe zu Gast wegen eines Auftritts und dann dachte ich wieder, obwohl ich das schon wie oft gesehen habe, wie schön das ist, was da passiert tatsächlich. Und das ist also das Verstaubte ist da tatsächlich sehr fern. Aber was Sie schildern, das kommt von dem sogenannten Adorno-Knick, nicht? Also so 68, als man sozusagen den Muff und auch sozusagen das Überbleibsel aus der Nazi-Zeit und so weiter weghaben wollte. Dann hatte der Chorgesang darunter zu leiden, dass er eben auch okkupiert und vereinnahmt worden war von den Nazis. Das ist dann wie alle anderen kulturellen Tätigkeiten natürlich auch. Ja. Und dann, wenn Männer zusammen singen, dann assoziieren viele Kaiserreich und solche Geschichten. Oder auch 19. Jahrhundert, weil das halt auch so die große Zeit des Chorwesens gewesen ist in Deutschland. Aber wenn man genau hinschaut und genau hinhört, dann kann das ganz anders aussehen. Also beispielsweise eine gute Methode wäre, sich mal einen modernen Männerchor anzuhören. So etwas gibt es. Also Die ganz bewusst heute Männerchorliteratur singen. Und dann kann man die Musik dort zum Beispiel ganz neu entdecken.
Stichwort vielleicht Niederschwelligkeit. Wie musikalisch muss man denn sein, um überhaupt im Chor mitsingen zu dürfen?
Also es kommt auf den Chor an, könnte man sagen. Also im Prinzip auch die eigene Musikalität einzuschätzen, ist gar nicht so einfach. Ich glaube, dass viele Menschen gar kein Gefühl dafür haben, wie musikalisch sie sind. Und das merken sie erst, wenn sie das ausprobieren. Also so eine gewisse Minimalmusikalität ist, glaube ich, bei fast allen vorhanden. Und die sollten sich halt dann den richtigen Chor aussuchen. Und natürlich, es gibt ja auch dann solche Probe singen und vorsingen und so weiter. Oder eben Chöre, die das nicht haben. Mhm. Da kann man schon Entscheidungen treffen. Also man braucht ziemlich wenig. Also die Bereitschaft reicht und man muss vor allen Dingen bereit sein zu hören. Ja. Also auf sich selbst natürlich, auch auf die anderen. Und das andere, wie die Melodie verläuft, was die langen, was die kurzen Noten sind, das lernt man schon.
Mhm. Jetzt ist ja seit 2014 gilt die Chormusik in deutschen Amateurchören als immaterielles Kulturerbe der UNESCO. Warum gerade die Amateurchöre und warum ausgerechnet Deutschland? Ist das ein besonders ausgeprägtes Phänomen bei uns?
Ja, ist ein bisschen schwer zu messen wohl. Also es gibt das Phänomen auch anderswo. Ich weiß nicht genau, wie das im Baltikum zum Beispiel ist, ob die vielleicht sogar auch schon aufgenommen sind. Es ist so ein Spezifikum in Deutschland, weil es im 19. Jahrhundert war es so umfassend. Ja? Also es war einerseits bürgerliche Tradition, aber es war auch Arbeiterbildungstradition und so. Und es gibt ein großes Repertoire, es gibt eine große Literatur. Dann gibt es heute eben, um jetzt auf die Aktualität zu kommen, es gibt so viele verschiedene Chöre. Mhm. Es ist ein breites Spektrum, das ist einfach beispielhaft und einfach die große Menge. Also wenn man von 60.000 Chören ausgeht in Deutschland, dann untertreibt man eigentlich noch. Ja, das sind also sehr, sehr
das
viele
sind
Menschen.
Und quasi die, die amtlich irgendwie bekannt sind und nicht die, die einfach so miteinander singen.
Ohne genau, da gibt es zwei Sachen, die eben noch eine große Rolle dabei spielen. Das erste ist, es ist für viele Menschen der Zugang zur Musik, vielleicht auch zur klassischen Musik, zur Kunstmusik. Und es ist eben eine Kulturtechnik, wenn man das so nennen will, die Tradition am Leben hält, also auch ein Repertoire lebendig hält. Also Musik, die einfach vorhanden ist, eine Tradition weitergibt.
Mhm. Wie sind Sie denn zu den Chören gekommen? Singen Sie selbst in einem?
Also ich bin damit aufgewachsen, kann ich sagen. Also alle um mich herum haben in Chören gesungen und dann habe ich zeitweise auch gesungen hier und da. Aber ich bin der Einzige der ganzen Familie, der keine feste Chorkarriere hat. Also ich habe immer nur punktuell in so Projekt- oder Familienchören heute noch gesungen. Aber das war einfach völlig normal, dass in Chören gesungen wurde.
Dafür haben Sie jetzt darüber geschrieben und das Ganze nochmal auch zusammengefasst und irgendwie dem irgendwie noch ein paar Gedanken dazugegeben. Was war denn Ihr beglückendstes Chorerlebnis? Können Sie sich da an irgendetwas Konkretes erinnern?
Vielleicht Pars pro Toto, eine Szene, die auch in dem Buch beschrieben wird eigentlich, wenn man mit anderen Familienmitgliedern, mit den Schwestern und mit den Cousins und Cousinen zusammen in einem Gottesdienst das Ave Verum von Mozart singt. Und dann sieht, dass die Leute unten sich zur Empore umblicken, weil sie merken, oh, das klingt ja richtig gut. Sowas. Also das sind solche kleinen Momente und dann spürt man sozusagen die Außenwahrnehmung und gleichzeitig hört man auch sich selbst im Zusammenhang mit den anderen. Das ist sozusagen so ein rundes Gefühl und das ist wirklich schwer anderswo zu finden.
Chorsingen macht glücklich. Und zwar sowohl die Singenden als auch die, die zuhören. Und wer das nicht glaubt, der sollte es vielleicht einfach mal ausprobieren. Oder aber das aktuelle Buch von Stefan Moster lesen. Herr Moster, vielen Dank für dieses schöne Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Sie hören die Matinee in SWR Kultur, Singen im Akkord, der Chor heißt unsere Sendung heute. Und wenn Sie jetzt neugierig bzw. leselustig geworden sind, das Buch »Vom Glück im Chor zu singen« von Stefan Moster ist Ende September bei Suhrkamp erschienen.